Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast, dem Podcast für Umsatz plus und Arbeitskultur in der Friseurbranche. Ich teile hier bewährte und neue Methoden für Geschäftsführer, Führungskräfte und Teams in filialisierten Friseurunternehmen. Schön, dass du reinhörst. Dieses Gespräch mit Lars Nikolaisen war derart reichhaltig und auch derart lang, dass man diese Episode teilen kann in zwei Teile. Teil 1, das ist die, die ihr jetzt gleich erlebt, da geht es um seine Sicht, seine unternehmerische Sicht auf die Friseurwelt und auch auf seine Unternehmen, die er sehr erfolgreich führt. Teil 2, das werdet ihr dann in einer Woche erleben, da geht es dann um das Thema Preisanpassung und wie er das Thema sieht und angegangen ist. Ich bin sehr dankbar für diesen Dialog, den ich mit ihm führen konnte, denn es merkte auch am Anfang, das bewegt mich schon, mit Menschen, die auch mein Friseursein derartig geprägt haben, in Austausch zu kommen. Dafür bin ich unfassbar dankbar, auch dass es diesen Podcast da auch natürlich für meine persönliche Weiterentwicklung gibt. Und die persönliche Weiterentwicklung, die ich genieße, ich denke und hoffe, dass es euch auch so geht, dass die Inhalte, die wir hier über den Äther spülen, dass diese Inhalte euch auch weiterbringen. Das hoffe ich sehr und wenn das so ist, dann bitte abonniert die Kanäle, wo ihr das hört, gebt mir gerne auch Feedback oder auch Bewertungen und verteilt vor allem diesen Podcast in eurem friseurischen Kreis. So, und jetzt viel Freude bei dieser Episode. Liebe Hörer, Hörerinnen, liebe Schauer, Schauerinnen, ja, ich grüße euch ganz herzlich zu dieser Episode und habe jetzt gerade ein paar Sekunden gebraucht, mich zu sammeln. Denn gerade hatte ich schon, eine halbe Stunde Vorgespräch mit jemandem aus der Branche, den ihr jetzt natürlich schon wisst, weil es steht ja im Titel, aber der mir, das verrät mir zumindest mein Herzklopfen, ja dann doch mehr bedeutet hat in dieser Branche. Das ist keine Liebeserklärung. Aber ich habe das gemerkt. Ach komm Lars, wir können gleich recht tief einsteigen. Du kommst heute ins Bild und ich denke, Alter, ich bin aufgeregt. Und dieses Aufgeregt, das passiert mir so selten. Also in dem Podcast immer mal, aber das macht so ein Herzklopfen dabei. Und nun bin ich ein Mensch, der dann doch drüber nachdenkt, was das jetzt hier ist. Und bei dir kann ich sagen, du bist einfach seit meiner Zeit, wie ich Friseur bin, schon immer ein Name in der Welt, in der Friseurwelt, in meiner Friseurwelt. In der Vella-Welt, die ich ja dann auch viele Jahre begleitet habe, auch ein großer Name. Und du hast einfach durch deine Offenheit einfach schon so viele Impulse in die Branche reingebracht. Und dass du das so tust und damit so einen Einfluss eben auch auf mein Friseursein und auch auf meine Sicht auf die Friseurwelt so einen Beitrag dazu geleistet hast, zu der Sicht. Das ist, glaube ich, das, was mich jetzt gerade hier so berührt und mich eben auch so ein bisschen fassungslos gerade neben mir selber stehen lässt, weil ich so denke, oh, Thomas, jetzt hast du heute hier ein Interview, ein Gespräch, vor allem ein Gespräch mit Lars und Lars Nikolaisen und hast schon eine halbe Stunde mit ihm jetzt einfach so quer übers Leben geredet und das fand ich einfach schon so toll. Naja, und jetzt wisst ihr, liebe Hörer, Hörerinnen, Schauer, Schauerinnen, was hier gerade Phase ist, warum dieser Podcast gerade ein bisschen anders losgeht. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Lars. Danke für deine Zeit.
Du, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für diese netten Worte. Ich habe jetzt kurz überlegt, redest du über Gandalf oder ist das so, oder bin ich das tatsächlich?
Du warst gemeint.
Dieses Herzklopfen, das kenne ich eigentlich nur von meiner Frau. Die sagt mir das jeden Tag, wenn ich nach Hause komme. Wir sind jetzt im 29. Ehejahr. Und jeden Tag höre ich, mein Gott, ja, wenn die Tür aufgeht. Nein, höre ich natürlich nicht.
Das kann ich jetzt an der Stelle sagen. Ich habe in Vorbereitung auf das Gespräch geguckt, was dein Podcast macht. Und dann habe ich noch mal eine Folge gehört. Ich kann dir das Datum nicht nennen, von was die war, aber es ist relativ aktuell. Da hast du auch über dich und deine Frau gesprochen. Und Das war eben diese Offenheit, wo ich so dachte, krass, der Lars geht mit seinen Themen offen um. Und das ist auch so eine, du machst da so eine Riesentür auf. Weißt du, also ich habe dir das vorhin so im Vorgespräch gesagt, das erste Mal, als ich dich einladen wollte und es dann nie gemacht habe, war, als du so zurückgekommen warst. Und du hast ja alleine auch mit diesem Zurückkommen einfach eine Tor aufgemacht zum Nachdenken und auch so vielleicht ein Tabuthema mal runtergebrochen und einfach mal dich gezeigt. Und das bringt halt immer was rein. Und vielleicht damit alle so ein bisschen wissen, klar, die meisten kennen Lars Nikolaisen in unserer Branche, aber damit wir mal alle wissen, warum es heute zu diesem Gespräch kam. Also, ich habe gesehen, dass du beim Zukunftskongress am 27. Januar mit dabei bist und mit in der Podiumsdiskussion sitzt. Und dann habe ich gedacht, yeah, Lars Nikolaisen spricht zum Thema Preise oder redet mit zum Thema Preise. Dann habe ich deinen Blogartikel gelesen zum Thema Freunde und Fans und deinem Preiskonzept, was du praktisch in euren Salons einsetzen wirst jetzt oder gestartet hast zum 1.10. Und das Preisthema selber ist ja mein Hauptpunkt, mein Hauptherzensthema in der Branche mit dem ganz einfachen Ziel und Grund, ich möchte mehr finanziellen Spielraum in der Branche haben. Ich möchte, dass es aufhört, dass wir immer alle oder dass viele Friseurunternehmen so unglaublich knapp sind am Ende des Monats, dass einfach nicht so Puffer entsteht. Und spätestens nach Corona, wo wir ja gemerkt haben, wie schnell der Puffer bei den meisten Friseurunternehmen einfach mal alle war, möchte ich gern, dass das nicht mehr passiert. Möchte gern, dass wir ein bisschen mehr Fülle haben. So, und dann kam die Idee, komm Thomas, mach mal auch in Bezug auf die Zukunftskonferenz so eine Episodensammlung zum Thema Preise. Habe ein paar Gäste
Cool.
eingeladen schon und werde das Thema einfach in den nächsten Wochen wirklich stark fokussieren, weil ich glaube, es ist eine Riesenstellschraube. So, und dann fällst du mir natürlich ein, schon gesagt, als Kolumnist schreibst du ja darüber, Blogartikel in der Top her, du hast dich da mitgeteilt, als dein Podcast noch sehr aktiv war. War da auch immer unglaublich viel zum Lernen dabei. Und klar bist du natürlich als Branchengestalter so vernetzt, wie glaube ich kaum ein anderer in der Branche drin. Und als Hanseat, das habe ich zumindest mir noch so mit aufgeschrieben, bist du eben auch für das Thema Klarheit und Genauigkeit und auch Wahrhaftigkeit aus meiner Sicht ein interessanter Mensch, mit dem man genau über das Thema Preise mal reden kann. Deshalb bist du hier.
Du, das sind ja jetzt keine hohen Bürden. Doch,
Nein.
ich bin gespannt, ob ich da deinen Erwartungen, den Erwartungen der Hörerinnen und Hörer in irgendeiner Form erfüllen kann. Aber ich versuche natürlich mein Bestes, das ist klar.
Druck aufbauen kann er,
Ja,
ne? Würde ich sagen. So.
das kann er. Das kann er.
Dabei war es nur nett gemeint. So, aber das Intro ist auch schon rum. Lars, welche Qualität willst du heute mit in unser Gespräch reinbringen?
Naja, wenn du das schon so sagst, mit dem Hanseat, das ist auch ein Wert, der für mich ganz wichtig ist, hanseatische Tugenden zu leben. Wir erklären das auch allen Bewerberinnen und Bewerbern, die zu uns kommen, denn hanseatisch sein, das ist einer unserer drei großen Werte unseres Unternehmens, die, glaube ich, meine Frau und mich ganz gut auch charakterisieren. Aber außerhalb von Hamburg weiß man damit natürlich etwas weniger anzufangen. Was ist denn das, hanseatisch sein? Und dann erzähle ich die Geschichte, die mich sehr bewegt hat. Ich bin vor, naja, 15 Jahren, schätze ich, durch einen Kontakt, habe ich das große Glück gehabt, Mitglied zu werden bei einer Vereinigung der Hamburger Handelskammer. Und die nennt sich Ehrbarer Kaufmann. Und die treffen sich immer am Silvestertag, also am 31.12., mittags um 12 Uhr bei uns in der Hamburger Börse. Da kommt dann auch der Bürgermeister und alle politischen Vertreter. Und dann spricht der Präsident der Handelskammer so sein Wort zum Sonntag oder sein Wort zum neuen Jahr. Und diese Vereinigung Ehrbarer Kaufmann, die macht sich dadurch bemerkbar, das sind alles Kaufleute, die für sich, für ihr Unternehmen Anspruch nehmen, dass sie ihr Unternehmen ehrbar, hanseatisch führen. Und ehrbar ist ja so ein ganz altmodischer Begriff, den mag ich bei Bewerberinnen und Bewerbern überhaupt nicht in den Mund nehmen, weil es irgendwie total verstaubt klingt. Aber ehrbar bedeutet halt, ja, wir können nach Erfolg streben. Ja, es ist nichts dabei zu sagen, ich möchte mein Unternehmen so führen, dass es möglichst auch für mich finanziell erfolgreich ist und dass ich einen guten Lebensstandard habe. Das, natürlich ist das mein Ziel, aber immer ehrbar, sprich niemals auf dem Rücken der Mitarbeitenden, niemals auf dem Rücken der Gäste. Weißt du, und da habe ich dann so viele Reeder kennengelernt, die so Reedereien haben. Ja, und deren Schiffe laufen halt nicht unter irgendeinem Timbuktu-Land-Label, nur weil da irgendwie kein Arbeitsrecht herrscht oder so. Natürlich fahren die vielleicht auch nicht alle Schiffe unter der deutschen Flagge. Vielleicht sind es auch Länder, wo es ein bisschen günstiger ist, das mag sein. Aber sie zahlen immer ihre Matrosen und ihre Angestellten fair und so weiter und so fort. Und das hat mich halt wahnsinnig beeindruckt. Und ja, deswegen denke ich, die Qualität, die man hier erwarten darf, ist, glaube ich, ehrbar, hanseatisch, klar, ehrlich. Wenn ich mal etwas nicht weiß, dann sage ich das auch. Und wenn es mir dann noch gelingt, das wäre natürlich dann die Krönung, das halbwegs noch unterhaltend und vielleicht mit ein, zwei, drei netten Anekdoten zu unterfüttern, dann wäre das natürlich wunderbar.
Ich würde sagen, das hat gerade schon begonnen. Also die Anekdoten über die ehrbaren Handel, Kaufleute.
Toll. Genau, zum ehrbaren Kaufmann, ja.
Im Vorstellungsgespräch, wo ich mich bei dir bewerben würde, darfst du sowas benutzen, solche Worte, weil ich finde, in der Gesellschaft braucht das wieder viel, viel mehr Raum. Also ich bin ja ein sehr klarer Verfechter von Wahrhaftigkeit. Das ist das, was ich heute auch ins Gespräch reingeben werde. Und ich
aber
mag
du
das,
weißt schon, dass du in der Friseurbranche unterwegs bist, Thomas. Das ist dir nicht entgangen.
Das ist mir nicht entgangen und das ist aber genau der Punkt. Ne? Wir reden hier ja auch kritisch. Ich glaube, wir müssen ehrlich zueinander sein und vor allem ehrlich mit uns jeweils selbst. Also dieses genaue Hinschauen, die eigene Situation, sich nicht schön zu reden, nur um es emotional ertragbarer zu machen, sondern auch sich selber gegenüber genau hinzuschauen, damit wir aus ein paar Glaubenssätzen, Gewohnheiten und ein paar Automatismen mal rauskommen in der Branche, damit es wieder funktioniert. Und gerade beim Thema Preis merke ich das ganz, ganz oft, das soll ja unser Kernthema heute sein, dass es so, ja, bei uns gibt es keine Freundschaftspreise. Und ja, wir haben echt gute Preise, wir sind da stabil. Hey, und dann guckst du mal mit einem Blick geschult da drauf und denkst so, oh Leute, ihr belügt euch gerade selbst. Und durch diese Lüge entsteht eine falsche Realität. Und diese falsche Realität lässt uns dann nicht handeln und uns genau dort reinlaufen, wo wir manchmal eben heute sind, in einer gewissen Mangelsituation.
Ja, aber das Wort Lüge finde ich jetzt ein bisschen scharf, Thomas. Ich glaube, dass Friseure sind halt in einem Punkt Weltmeister. Und das ist in dem Punkt Empathie. Und sie sind halt auch empathisch gegenüber ihren Gästen. Und ich glaube, na, du machst dich selbstständig, dann sagst du so, ich bin jetzt preisstabil. Und dann kommt aber die Freundin deines Mitarbeiters, dann sagst du, ja, okay. Und dann auch noch kommt die Mutter und dann bist du vielleicht in so einer, vielleicht bist du an irgendeinem, sag doch mal schnell, in so einer Fußgängerzone und die haben auch so ein Marketing-Team und dann kommen die Leute und sagen, Mensch, wenn ich zu dir gehe, gibt's da irgendwie auch so einen kleinen Bonus. Und dann guckst du 3 Jahre später deine Preise und denkst, fuck, was haben wir hier eigentlich alles für Rabatte gegeben? Ich muss selbst bei uns schmunzeln, weil wir sind auch ziemlich preisstabil, aber wir sind auch Friseure. Und natürlich gibt es das dann bei uns auch, aber in unserem und in unserem Kassensystem, welches wir verwenden, da kannst du dann Rabatte auch, wie heißt das, archivieren. Ne? Ja. Dass es die halt nicht mehr gibt. Aber du kannst sie halt nicht löschen, steuerlicherseits.
Ist klar, ist klar.
Thomas, wenn du sehen würdest, was wir da alles schon archiviert haben, weil wir dann irgendwie, weißt du, dann denke ich, weißt du, da will ich jetzt auch nicht den Stein schmeißen irgendwie. Weil du gerade eben gesagt hast, ich komme nochmal auf eine andere Sache kurz zurück, ehrbar, das findest du so gut und das könnte man auch sagen. Man muss halt immer gucken, dass es auch für die Generation jetzt, dass das auch greifbar bleibt. Und wenn es halt, sage ich mal, vom Wording her zu altmodisch ist, dann hören auch viele, glaube ich, nach einer kurzen Zeit gar nicht mehr hin. Würde ich auch niemals kritisieren, ging mir ja damals genauso. Und ich kann dir das in einem ganz schönen Beispiel festmachen, wo ich das so richtig hardcore erlebt habe. Wir haben halt 3 Werte, die uns ausmachen. Und alle, die sich bei uns bewerben, die bekommen von meiner Frau und von mir so eine kleine Präsentation. Und dann stehen da unsere 3 Werte und die erklären wir dann. Hanseatisch, anspruchsvoll, neugierig. So, warum sind wir hanseatisch? Was bedeutet das? Was meint ihr unter anspruchsvoll? Was verstehen wir unter neugierig? So, und dann ist dieses Thema rum. Und dann kommt aber noch ein 4. Wert. Und dann sage ich, wissen Sie, diese 3 Werte, die können Sie auch auf unserer Homepage nachlesen. Aber es gibt einen Wert, den verraten wir niemandem, weil Das ist nämlich unser No-Go-Wert. Was akzeptieren wir gar nicht? Weil es ist manchmal viel einfacher, Leuten zu sagen, was verboten ist, ja, als zu sagen, was erlaubt ist. Ja. So, und dann habe ich, weil das mache ich jetzt schon seit 10 Jahren, halte ich diese Präsentation. Und letztes oder vorletztes Jahr ist es dann so gewesen, dass ich dann wieder eine Bewerberin hatte und dann sage, komme ich zu dem Punkt. So, und jetzt kommt noch der vierte Wert. Ne? Ein totales No-Go bei Nikolaisen ist 0815. Und dann sagte die Bewerberin, was heißt das denn? 0815. Und ich denke, ey, scheiße.
Ich kenne sie gar nicht.
Ja, so, oh, okay, ich frag, okay, kennen sie nicht. Alles klar, verstehe ich. So, und jetzt nennen wir das halt gewöhnlicher Standard. Ne? So, das ist jetzt unser No-Go. Ne? Also, wenn du einfach nur nett und freundlich bist am Telefon, naja, das reicht nicht. Du musst schon den Namen wiederholen. Du musst bei Neukunden sagen, wissen Sie, wie Sie zu uns kommen? Oder frag mich was. Du musst dann immer noch One Touch More machen. Und wenn du nur sagst, guten Tag, vielen Dank, auf Wiedersehen, dann ist das halt ein gewöhnlicher Standard und den darf es bei uns möglichst nicht geben.
Den würde überpacen. So, das finde ich einen guten Ansatz. Ich muss mich kurz sortieren.
Scheiße, okay. Ich bin abgeschlossen. Du versuchst jetzt wieder den roten Faden zurückzubringen. Ich mache mir jetzt meine Cola auf und bin gespannt auf die Fragen, die da kommen.
Sehr gut. Also, erstmal dieses Ehrbare. Ich hack noch einmal kurz drauf rum. Also drauf rumhacken, reite drauf rum. In der Jugendsprache, die um mich rum so existiert, meine Kinder, die Kinder meiner Frau, gibt's den Begriff ehrenlos. Du verhältst dich ehrenlos. Und das finde ich interessant, weil das kommt da an der einen oder anderen Stelle, kommt das eben auch wieder, so alte Werte. Das fiel mir gerade auf, weil ich bin mit den Generationen immer so ein bisschen, also ich bin 43 Jahre alt und bezeichne mich manchmal als Generation Z. Z, jetzt bin ich schon wiederum falsch. Also die, auf die immer geschimpft wird. Ich halte davon nicht so viel. Weil ich ja auch ein Mensch bin, der sein Leben sehr wohl nach den eigenen Bedürfnissen versucht auszurichten. Ne? So wie das jeder gesunde Mensch eigentlich machen sollte. Und trotzdem die Bedingungen des Lebens zu akzeptieren. Die Bedingungen, dass man Geld verdienen muss, Leistung bringen muss, einen Beitrag zum Gelingen der Gesellschaft leisten sollte. So. Also das, was der Generation, dieser jungen Generation so als Egoismus vorgeworfen wird, ich finde, eine gewisse Portion gesunder Egoismus ist ja auch gut, aber die Werte, dass man eben einen Beitrag leistet für die Gesellschaft, das sollte man eben dabei nicht vergessen. Und da diese Balance. Lars, da können wir wahrscheinlich jetzt 3 Stunden drüber philosophieren. Ne?
Ich wollte gerade sagen, woran erkennt man, dass man älter wird? Ich könnte jetzt 2 Vorträge. Ich könnte gleich 2 Vorträge halten und will euch damit aber nicht langweilen. Aber du hast völlig recht. Wenn ich bin ja Videogamer, ne? Ich bin ja seit, keine Ahnung, seitdem es den Atari gibt, bin ich halt Videospieler, okay, bis heute. Und du hast völlig recht, wenn ich mir so manche Twitch-Jungs angucke, die da irgendwie spielen, dann sagen die manchmal auch Ehre.
Ja, ne? Genau.
So als, das ist für die ganz wichtig. Ey, Ehre. Ne?
Ja, genau. In dem
Kontext. Also insofern, du hast recht. Ehrbar, Ehre, das ist vielleicht gar nicht so altmodisch. Wie, ey, das ist vielleicht total cool wieder.
Ja,
also. Sei mal ein bisschen ehrbar. So, ja, alles klar, mach ich.
Passt,
ja,
kenne ich, verstehe ich vor allem auch.
Ja, ne? Genau, ja, Ehre hier. Geht los.
Lars, du hast gerade schon von euren Geschäften erzählt. Hol mal ganz kurz die dich nicht so auf dem Schirm haben, ab. Was machst du alles beruflich? Das wäre so meine erste Frage.
Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt manchmal auch. also ich habe das große Glück, in eine Friseurfamilie hineingeboren worden zu sein. Wir haben ein Familienunternehmen, das gibt es seit Mai 1933. Also jetzt 91, 92 Jahre, wann immer ihr diesen Podcast hört.
2024 heute.
wir sind in der 3. Generation. Ich habe das Unternehmen mit meiner Frau 1995 von meinen Eltern übernommen. Das war aber ein ganz harmonischer, weicher Wechsel. Also ich hatte das ganz große Glück, dass meine Eltern sich immer Stück für Stück zurückgezogen haben und mir nicht immer gesagt haben, wenn Simona und ich neue Ideen hatten, dass sie gesagt haben, nee, das haben wir schon mal probiert, das geht nicht, du musst das anders machen. Also gerade dieser Generationswechsel ist ja auch in unserer Branche oftmals echt ein schwieriges Thema. Das zum Glück hatte ich nie. Also meine Eltern haben sich schön zurückgezogen, aber meine Frau und ich, wir wussten auch, was sich gehört. meine Eltern, die dieses Unternehmen ja dann in der zweiten Generation über Jahrzehnte getragen haben, dass wir denen natürlich auch Ehre erwiesen haben und sie auch immer mitgenommen haben, partizipiert haben. So, und ja, das, also wir sprechen hier von einem einzigen Salon und irgendwann, genau gesagt 2006, kam ein zweiter Salon hinzu, direkt in der Hamburger Innenstadt am Ballindamm. Wer Hamburg kennt, Jungfernstieg, das ist also direkt in der City und wir sind dort im ersten Stock, haben Fenster bis zum Boden, alle Spiegel sind an so Säulen, die 360 Grad drehbar sind und die Kunden entscheiden, gucken sie beim Styling oder bei der Balayage oder wo auch immer, gucken sie in den Spiegel, gucken zu oder gucken sie raus auf den Jungfernstieg, auf die Alster mit den Alsterdampfern, auf den Apple Store, auf das Hotel für Jahreszeiten, wie auch immer. Sehr schön. Und 2014, also vor 10 Jahren, kam dann noch ein dritter Standort hinzu, das Stadtpalais. Das ist ein in Hamburg, sage ich mal, sehr bekanntes Haus in der Friseurszene, weil es befindet sich in einer alten Stadtvilla, in dem Marlies Möller ihr Unternehmen viele Jahre, Jahrzehnte geführt hat. Ne? Also diese Stadtvilla geht über, ich glaube, 4 oder 5 Stockwerke und Marlies Möller zu ihrer Glanzzeit hatte auf allen Stockwerken dort Salon. Ne? Da gab es Stockwerke, nur wo Haare geschnitten worden sind, Stockwerke, wo nur Haare gefärbt worden sind. Meine Eltern und Möllers sind gut befreundet gewesen, also haben eine lange Freundschaft. Ich habe da als kleines Kind schon Weihnachtsfeiern mitgemacht. Ich habe gesehen, wenn du in den Laden reinkamst, waren da 3 Rezeptionisten gleichzeitig, ne, an diesen großen Dingern. So, also ein unfassbares Haus, wie man sich so eine alte Stadtvilla mit viel Stuck und so weiter vorstellt. Mhm. Ganz traumhaft schön. Mhm. So, irgendwann sind Möllers da aber auch rausgegangen, haben sich ja verwirklicht, dann an anderer Stelle mit einem traumhaften Salon oder mit mehreren traumhaften Salons. Dann wurde das von einem Mitarbeiter weiterbetrieben, mehrere Jahre. Irgendwann kam das so ein bisschen ins Schwanken und dann wurde mir 2 Stockwerke davon angeboten, also das Erdgeschoss und das Souterrain. Und davor hatte ich halt wahnsinnig Respekt, aus unterschiedlichen Gründen. Das würde aber eine ganze Podcast-Folge füllen.
Glaube ich.
Hab das dann aber gemacht. Und diese 3 Standorte, die wir jetzt also haben, sind alle 3 für sich unterschiedlich. Sie sind alle sehr anspruchsvoll mit unterschiedlichem Publikum. Und mich darum zu kümmern und hier auch, sag ich mal, alles zu vereinen, zu verbinden. Das ist eine große Aufgabe, die mir auch viel Spaß bringt, aber die auch herausfordernd ist. Denn gerade solche Standorte, du hast vorhin Corona-Zeiten so weiter angedeutet, sind natürlich auch kostenintensiv hoch 10. Und also das ist nicht immer so ganz simpel und einfach, aber es sind halt ganz tolle Orte. Darüber hinaus habe ich früher viel für Vella, ich glaube, da haben wir uns auch mal gesehen, auf der Bühne geschnitten, gefärbt, gearbeitet.
Akteur irgendwann warst du, ja.
Genau, so Akteur. Richtig, dann bin ich da aber irgendwann, ich habe einfach gesehen, ich glaube, ich war ein guter Friseur, aber ich war nicht super talentiert. Also ich bin ja ein großer Fußballfan, ja, und ich würde sagen, meine Leistungen haben immer ausgereicht für die erste Liga. Aber ich glaube nicht, dass Julian Nagelsmann mich angerufen hätte für die Nationalmannschaft. So, das war ich nicht. Aber ich habe halt nur mit Nationalmannschaftsmenschen zu tun gehabt in der Vella-Top-Akteur-Welt. Ne, da waren ja so viele bis heute, die einfach begnadete Friseure sind. Und da merkte ich, dass dafür reicht es dann bei mir nicht. Dafür kann ich aber mein Wort finden, habe mich für andere Sachen interessiert und seitdem halte ich auch viele Vorträge, bin in Arbeitsgruppen, war 22 Jahre im Vorstand der Deutschen Interkoffeur, bin da jetzt Senator, schreibe für die Top Hair seit vielen Jahren eine monatliche Kolumne in der Top Hair Business, habe einen eigenen Podcast, wie du gesagt hast, der leider jetzt nicht ganz so regelmäßig erscheint. Aber das ist das Gute beim Podcast, genau wie bei deinem. Man muss ihn ja nur kostenlos abonnieren. Und dann verpasst man ja keine Folge, egal wann sie kommt. Auf einmal ist sie da.
Ja, sehr gut.
Und last but not least, das ist dann das neueste Kind, sage ich mal, in diesem Jahr gibt es auch eine Seite, wer sich dafür interessiert, darf einmal auf nunmalpersönlich.de vorbeigehen. Und da biete ich dann auch Themen an, wo man entweder mit mir mal in einen Zoom-Call gehen kann, wenn man sagt, ich würde die Meinung von Lars Nikolaisen interessieren. Oder man kommt mal einen Tag zu uns nach Hamburg Und wir verbringen mal einen ganzen Tag zusammen und sprechen über die Themen, die einem auf dem Herzen liegen. Oder ich halte dann Vorträge, die man dann buchen kann, auch außerhalb der Wellerwelt. Das sind so meine Dinge. Und in den letzten 3 Minuten, alles zu nur mal persönlich, da habe ich immer versucht, das Wort zu umgehen, welche so viele verwenden, Coaching. Du nennst das bei dir ja auch Friseur, Freund. Also ich habe auch das Gefühl, dass du versuchst, dieses, es gibt so viele da draußen, die sich Coach nennen und Coaching machen und Coaching, wo ich dann so denke, oh Mann, wollen die jetzt nur ihre Themen durchbringen oder helfen die jetzt wirklich? Und jetzt komme ich auch zum Ende meines Monologes. Ich glaube, die Stärke von Nikolaisen, von unserem Unternehmen, aber auch von meiner Frau und von mir ist, wir machen nicht jeden Quatsch mit, aber wenn man uns möchte, dann sind wir aber auch da und dann hören wir auch zu und dann geben wir unsere Erfahrung total gerne weiter. Und ich denke, das ist so das, was in diesem Jahr bei mir so rauskam. Ich glaube schon, dass wir einige Menschen echt damit inspirieren konnten, die vielleicht dann nicht das umgesetzt haben, was Nikolaisen in Hamburg am Jungfernstieg macht, aber die dadurch, dass sie alle Hintergründe wissen, warum wir was machen, dann für sich einen Weg gefunden haben, wie man es denn passend im eigenen Unternehmen macht. Und das muss ich sagen, das bringt schon Spaß. Das finde ich schon schön.
Glaube ich dir. Ist das Schöne an der Arbeit, die du jetzt gerade zum Schluss skizziert hast, ist, dass man ja wirklich wirken kann. Ne? Also, dass man etwas bewirkt für andere. In meinem Leben ist das ein hoher Wert. Ich möchte gern zum Gelingen der Leben der anderen einen Beitrag leisten. Und das geht halt besonders gut tatsächlich in dieser, ich sag mal, Beraterschiene. Und weil ich das Wort Berater jetzt schon genommen habe, streiche ich es jetzt fett wieder durch. Das ist meine Abgrenzung. Ich sage, ich bin Unternehmensbegleiter, weil alles, was ich mit meinen Kunden tue, ist ein langer Prozess. Denn wenn ich was gelernt habe, auch aus meiner Wellerwelt, dann, dass ein Tagesseminar maximal für eine Strähnentechnik taugt. Aber nicht, um wirklich was zu verändern in der Haltung, in den Automatismen, in den Gewohnheiten. Es gibt Momente im Leben, sogenannte Referenzerlebnisse, wonach du dein Leben umstellst. Das gibt es. Aber es passiert selten in einem Tagesseminar, weil du das nicht hervorholen kannst. Das sind Zufälle dann, ne? Und deshalb bin ich als Begleiter unterwegs und du hast gerade den Friseurfreund mal aufgegriffen. Ich habe mir lange Gedanken gemacht und lange da reingespürt, vor allem, darf man sich Friseurfreund nennen? Und ich glaube, das Wort wird manchmal missverstanden, denn Freund, das hat so was Anbiederndes. Für mich sind Freunde Menschen, die mir eine klare Reflexionsfläche geben, die ehrlich zu mir sind, weil sie mir nicht ganz so nahe stehen wie meine Frau, meine Kinder, meine Eltern, sondern weil sie in der zweiten Reihe sind und mir auch durchaus mal sagen müssen, Thomas, guckst du dir gerade beim Leben zu? Hörst du dich gerade reden? Merkst du, was du tust? Ne? Also auch das mal zu hinterfragen, das ist für mich ein Freund. Und so versuche ich mich in der Branche, das vor uns schon mal kurz auch miterlebt, ne? Da finde ich auch mal ein bisschen spitzere Worte, um da einfach auch mal den Finger dahin zu legen, wo es vielleicht auch mal wehtun muss, um sich mal wirklich, wirklich, wirklich
Ja,
zu bewegen. Ne?
also ich empfinde den Begriff Freund überhaupt nicht anbiedernd. Also genau, also jetzt, wir haben darüber jetzt nicht gesprochen,
Nö, hau raus, alles gut.
aber genau so kam das für mich, sage ich mal, von der ersten Minute an. Weißt du, die Zeiten sind herausfordernd und ich brauche keinen Freund, der mir immer nur sagt, wie toll ich bin.
Ei, genau.
Manchmal braucht man das auch. Manchmal
Ja, um
braucht
Gottes
man das
Willen.
auch. Aber wenn man sagt, du, gib mir jetzt mal Feedback, dann, wie soll ich mich jetzt ausdrücken? Dann sind es halt genau die Menschen, die nicht sagen, also wenn ich ehrlich sein darf, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja so ein doofer, ich finde diesen Satz total doof. Wenn jemand zu mir sagt, ja, Nikolaus, also wenn ich ehrlich sein darf, dann denke ich, hä? Ja, bist du sonst nicht ehrlich oder
Ja,
was?
genau.
Also ich frage dich doch danach und dann brauche ich jetzt mal natürlich dein ehrliches Feedback. Und das bedeutet ja nicht, dass man nur, weil man unterschiedlicher Meinung ist oder zu einem unterschiedlichen Ergebnis kommt, dass man sich dann gleich doof finden muss. Aber ich muss ja mal, ich brauche mal jemanden an meiner Seite, der mir ehrlich sagt, ist das jetzt gut in die Richtung, die ich mich bewege oder an welche eventuellen Fallen habe ich bisher noch nicht gedacht. Und deswegen
Genau.
finde ich den Begriff Freund eigentlich, also ich finde ihn gut, ja klar.
Danke für die Reflexion. Guck mal, da haben wir es schon wieder. Ne? Wenn mal so ein
Bitteschön.
Dritter drauf guckt. Merci, merci.
Ja, bitteschön.
Ich weiß nicht, ob du die Frage jetzt magst oder nicht, aber sag mal, was treibt dich an? Diese Herausforderung, du hast gerade geschildert, was du alles beruflich machst. Das ist ja viel. Und es sind viele, viele Punkte, einfach viele Felder, die du auch bestellst. Klar, man könnte jetzt drüber schreiben, alles eine Branche, aber es sind alles verschiedene Jobs.
Das
Was treibt denn dich an, das zu tun?
Okay. Ich habe mal gelernt, weil ich ja selber Podcaster bin, so Gedankenpausen sind jetzt doof beim Podcast, weil dann hört man ja nichts.
Dann machen alles also, Radio lauter. Das bin ich ja schon verpasst.
Ich habe mich, weißt du, es sind ja, diese Dinge sind ganz oft so gekommen und nicht geplant. Und ich habe die jetzt auch nicht unbedingt gesucht. Ne? Also, ich weiß nicht, wenn du halt, ich nehme jetzt nur mal so ein, ich meine ein ganz einfaches Beispiel, ne? Was nur begrenzt mit unserer Branche zu tun hat. Wenn du so einen teuren Standort hast wie wir in der Hamburger Innenstadt, ja, wo ich glaube, 98% der Zuhörenden niemals diesen Mietvertrag unterschrieben hätten, alleine nur wegen der Miete. So, aber wenn du schon sagst, okay, ja, ich mache das, dann willst du natürlich, oder so sehe ich das, dann möchte ich natürlich so gut es geht Einfluss nehmen. Und wenn ich dann sehe, dass in dieser Gemeinschaft, in der ich bin, der nennt sich Europapassage, das ist so eine fünfstöckige Passage in der City. Wir selber sind nicht in der Passage, wir haben Außenbereich, aber wir gehören halt zu diesem Konstrukt. So, und wenn die jetzt 6 Leute suchen für über 150 Geschäfte, die bestimmen, wie die Europapassage sich Jahr für Jahr mit Werbung, mit PR, mit Events aufstellt, ja, dann versuche ich doch da in dieses Gremium gewählt zu werden. Einfach nur, um möglichst das Optimum für meinen Standort auch rauszuholen. Und das meinte ich dann eben vorhin, dass ich sage, ich suche das jetzt nicht unbedingt, aber ich weiß halt die Konsequenzen, was man machen sollte, dann kriegst du das nicht mit einem normalen Job. Da musst du halt bereit sein, mehr zu geben und das mache ich dann halt auch. Und wie gesagt, und ob das jetzt Wella ist oder die Top-Hair oder wie auch immer, das ist dann im Laufe der Zeit so gekommen und ich mache das dann halt auch gern. Aber es gab ja auch schon Dinge, die ich halt abgesagt habe, weil ich so merke, meine Kraft reicht nicht mehr so dafür. Das ist natürlich ganz aktuell mein Thema, nämlich nachdem ich fast 1,5 Jahre komplett weg war. Ich habe über ein Jahr lang nicht einen unserer Salons von innen betreten. Auch nicht sonntags, wenn keiner da ist, sondern ich musste mich völlig runterholen. So, und seitdem das aber wieder anders ist und ich da deutlich aktiver bin und ich habe zu meinen Mitarbeitenden bei der Weihnachtsfeier gesagt, hey, ich bin jetzt wieder Vollzeit da. Ich habe jetzt wieder einen Vollzeitjob. Da merke ich aber meine Kraft ist natürlich nicht mehr so wie vor der Auszeit. Und deswegen gibt es natürlich auch manchmal Anfragen, die man dann ablehnt, weil man sagt, nee, die Zeit habe ich einfach nicht. Aber ich habe nie da irgendwie, ich habe nie danach geguckt, was ist für mich da am, weiß ich nicht, kann ich jetzt schlecht sagen. Also streichen wir den letzten Satz. Du wirst es nicht rausnehmen aus dem Podcast, ist auch okay.
Ich nehme den roten Faden wieder auf jetzt.
Ja, aber deine Frage, was treibt dich oder so?
Was treibt dich an, ja? Was treibt dich an?
Das hat sich irgendwie so alles ergeben. Das Einzige, wo ich wirklich nach gefightet habe, das war dieser zweite Standort in der Innenstadt, weil mir der erste Standort nicht mehr gereicht hat. Und ich war 2004, durfte ich für Wella ein wunderbares Event machen in New York und war unter anderem bei Bumble & Bumble.
Geil, ja.
Im Meatpicker District, 13. Straße. Und dort gibt es Salons auf 2, 3 Ebenen mit auch Fenstern, die zum Boden gingen. Und du blicktest auf den Hudson River und ganz hinten sahst du die Freiheitsstatue. Und das hat mich so angefixt, dass ich nach Hause geflogen bin und habe zu meiner Frau gesagt, ich will einen zweiten Salon und der muss Wasserblick haben. Ist mir egal, Elbe oder Alster, aber wir brauchen das. So, und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und dann kam irgendwann die Europapassage auf mich zu. Da wollten die mich eigentlich in den 5. Stock da nach oben bringen, völlig unattraktiv. Und da habe ich gesagt, nee, das ist für mich nicht attraktiv. Ja, was wäre denn für Sie attraktiv? Und dann habe ich denen meine New York-Geschichte erzählt und 2 Wochen später riefen die an und haben gesagt, wir haben da mal unsere Pläne umgezeichnet. So, und aber so das kam das zu diesem Standort.
Aber Lars, das ist es doch eigentlich genau. Also nicht, dass die Frage, was treibt dich an, die lasse ich jetzt ruhen, das müssen wir mal in einem Psychologie-Podcast zusammen machen.
Okay, sehr
gut. Aber das ist es doch. dieses Fighten, etwas wollen, eine Geschichte erzählen. Es gibt in meinem Leben, ich beschäftige mich neben dem Thema Preis viel mit dem Thema Arbeitskultur. Und da gibt es einen schönen Satz, dass viele Menschen an einer Armut der Begierde leiden. Also nichts wollen oder nur etwas wollen, was ihnen so vorgeschlagen wird. Also diese Status wollen. Und bei dir aus dieser Story gerade, ne, dieses, dass du da was willst, dass du da was tust, dass du wirken möchtest. Ne, also was genau dich antreibt, wir wissen es jetzt nicht. Aber das ist das Faszinierende. Es hat diese Power. Und das ist, glaube ich, das, was man auch, also ja, vielleicht ist es sogar angeboren oder vielleicht haben das auch ganz viele Unternehmer, dass die eigentlich mit dieser Power genau starten und die dann irgendwann aber vielleicht auch mal verlieren. Und bei dir war die Power zwischendurch anscheinend mal weg, ne? Aber sie ist halt wieder da. Da ist so eine Flamme in dir drin. Und das macht es natürlich auch interessant, mit dir zu arbeiten, glaube ich.
Ach, ich höre dir gerne zu. Du nennst das Power. Ich nenne das Druck. Da ist okay. Nämlich unfassbar. Nein, das war jetzt halb Scherz, halb Ernst. Ja. Aber natürlich, diese Standorte, die haben so viel Druck. Da musst du natürlich dann auch was machen. Aber diese, was hast du, das fand ich so toll, was hast du gerade gesagt? Diese Armut an...
Armut der Begierde.
Armut der Begierde. Es tut mir jetzt leid für alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr ausschalten wollt, weil ihr sagt, ich wollte was über Preise lernen und die haben...
Ihr kriegt immer gleich was Preise über Preise, ihr Lieben. Kommt
es gleich. Es ist ja furchtbar mit den beiden. So, Armut der Begierde. Ich hatte vor 2 Wochen eine Bewerberin sitzen, die wollte bei uns arbeiten und die wollte ich unbedingt kennenlernen, weil ich war mir 100% sicher, dass die all ihre E-Mail-Verkehr immer mit ChatGPT geschrieben hat. Weil ich habe noch nie solche perfekten Texte bekommen. Wenn ich geschrieben habe, was weiß ich, ich kann leider Montag nicht, können Sie auch Dienstag, dann hat sie geantwortet, ich finde das wunderbar, wie Sie ihr Time-Management im Griff haben und danach suche ich einen Arbeitgeber, der verlässlich ist. Also richtig, wo ich denke, okay. So. Und dann kam ich da hinten zu diesem Gespräch und dann sitzt da eine ganz attraktive junge Frau vor mir, keine Ahnung, Mitte 20, weiß ich jetzt nicht, egal. So, und dann sagt sie zu mir, sie interessiert sich für Teilzeit, 25 Stunden. Ich sag, okay, ich kannte ja ihren Lebenslauf. Ich sag, natürlich, wir haben auch Mitarbeitende, die Teilzeit arbeiten, überhaupt gar kein Thema in der heutigen Zeit. Wir sind da echt flexibel. Aber darf ich Sie mal fragen, warum möchten Sie Teilzeit? Ja, sie möchte auch Zeit haben für ihre Katzen und auch so für sich. Sie möchte sich da nicht so sehr überpowern. Und einfach auch so das Leben leben. Ich sage, ja, das finde ich ja gut. Und dann sagt sie 5 Minuten später auf meine Frage, Mensch, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren, was wünschst du dir denn da? Ja, also sie will sich unbedingt selbstständig machen. Ne? Also mit dem und mit dem. Und dann hat sie mir genau auf... Also sie hatte wirklich ein Bild, das fand ich toll, darüber lästere ich nicht. Sie hatte wirklich ein Bild, was sie alles wollte. Und dann gucke ich sie an und sage ich, warten Sie mal ganz kurz. Also, Sie wollen sich selbstständig machen, mit dem und dem und dem, alles klar. Aber jetzt wollen Sie 25 Stunden und für Ihre Katzen und dass Sie auch Zeit für sich haben. Ich sage aber, Sie müssen doch irgendwann das aufbauen. Sie müssen doch irgendwann, ob Sie bei Nikolaisen sind oder woanders sind, Sie müssen doch viele Fans haben. Sie müssen auf Ihrer Instagram-Seite, da war sie auch nicht aktiv, Sie müssen viele Follower haben, möglichst viele Stammkunden. Sie müssen sich einen Namen gemacht haben, irgendwie in der Szene. So, um dann, ne? Nee, das war aber, also...
So war es nicht gedacht.
Nee. Also ein Salon schon, aber wo du denkst, Mann, die tun mir dann irgendwo, das klingt so doof, aber die tun mir dann irgendwo auch leid.
Ich weiß total, was du meinst. Ich finde auch schön, dass du über die Armut der Begierde dahin kommst, weil dieser Wunsch nach etwas, das ist ja was Schönes. Es ist ja auch was Schönes, sagen wir, daran zu glauben, dass sich das Leben fügen wird. Ich selber bin auch Fan davon, zu sagen, okay, das Universum spielt auch ein bisschen für mich mit. Also da habe ich schon auch eine Form von magischem Denken. Und aber gleichzeitig weiß ich, dass das Universum ein Tu-Universum ist. Egal, was du willst, du musst immer was dafür machen. Ja. Und das Universum, jetzt fängt er an, hier esoterisch zu sprechen, unterstützt die tun. Das ist zumindest mein Glaube. Ne?
Herzlich willkommen beim Esoterik-Podcast.
Genau. Komm, jetzt haben wir schon so, wir haben schon so viele Nischen gerade hier gestritten.
Ja, heute, also, ne? Furchtbar. Vielleicht sollten wir diese Folge abspeichern und machen sie als Hidden Track und machen dann doch die Preise bitte mal als erstes.
Ich sage das im Intro, sage ich es an, dass ihr ab Minute 36, ihr Lieben, dass ihr dann sozusagen dahin hinskippen könnt, wenn ihr Preise wollt.
Ja, ja, aber ich glaube, es tut mir dann leid, wenn ich dann. Ich möchte das gar nicht, aber wenn ich dann leider doch wie so ein alter Mann nachher klinge, aber da tut mir diese Generation jetzt auch ein Stück weit leid, weil du bist durch diese in Anführungsstrichen falsche Welt, Instagram, TikTok und Co., hast du das Gefühl, andere, bei denen geht's doch auch, die machen doch auch nur hier 3, 4, 5 witzige Videos und dann haben sie schon 100.000 Follower und dann werde ich doch hier ein Content Creator und ein Star. Thomas, einer unserer Mitarbeiter, 4 Jahre am Ballinder, ist der Dejan Gartz. Und Dejan Gartz ist einer, der hat jetzt vor kurzem die 1 Million Follower bei Instagram geknackt. Und das ist einer der bekanntesten und größten Influencer unserer Branche. So, und ich bin ja jetzt nicht eng und dick befreundet mit Dejan, aber man kennt sich natürlich und man hat natürlich weiterhin Kontakt. Weißt du, was solche Content-Creator eigentlich machen müssen? Die sind 24/7 immer on. Und du musst, weißt du, das ist richtig Arbeit. Du kriegst so viel, du wirst zugeballert von links und rechts. Du musst überall noch authentisch und freundlich und ehrlich und nett sein. Also ich will damit nur sagen, diese Scheinwelt, die wir oftmals sehen. Oh, das ist so einfach. Man macht nur das und schon bekommst du das. Es ist halt leider nicht real. Das ist ganz, ganz, ganz selten kann das mal passieren. Dann kann man sich auch freuen. Aber das ist ganz selten real. Und wer darauf hofft, dass man sagt, nee, ich bin ja, keine Ahnung, so talentiert und da werde ich schon entdeckt.
Genau. Und da können wir jetzt den perfekten Übergang machen. Entschuldigung, ihr Lieben, Minute 38 ist es jetzt geworden, zum Thema Preise.